Vent nu bare, den zum Anfang. Herr Jesus Christus, wir danken dir, ja, dass du alles weißt. Wir danken dir, dass du der Haupt und Hirt von der Gemeinde bist, Herr, und dass du uns dein Wort hinterlassen hast, wo du zum Vater zurückgegangen bist. Den Samen, den wir davon gehört haben, den hast du zurückgelassen in dieser Welt, für dass er das ausrichtet, was du uns dazu gesendet hast, dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort neues, ewiges Leben schaffen kann, dass es ein göttlicher Samen ist. Der göttliche Samen, der in uns das neue Leben kann wirken kann, durch den Glauben und durch dein wunderbare, vollkommene Erlösungswerk. Herr, wir danken dir für deine grosse Gnade an uns. Und du siehst, wie schnell dass wir versagen, wie schnell dass wir fallen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns wirklich immer wieder zur Buße leiten willst, damit wir weitergehen können auf diesem Weg, damit wir Frucht bringen können, wie du es vorgesehen hast. Bitte hilf doch du einem jeden von uns, dass wir in uns gehen, dass wir uns prüfen, nicht vor Menschen, sondern vor deinem Wort und vor dir, dem wiederkommenden Herr, dem Herrscher in alle Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass wir so hier und jetzt dürfen beugen unter dein Wort und dass du willst, einfach mit deiner Gegenwart unter uns sein, dass du willst Gnade schenken. Herr, danke für deinen Geist, der Führung und Leitung gibt, damit dein Wort kann gehört und aufgenommen und verkündet werden. Amen. 1. Korinther 6 sind wir ja angelangt mittlerweile. Wahrscheinlich werden wir bis etwa Vers 11 kommen heute. Wir können das überschreiben, den Text mit Unrecht tun oder sich Unrecht tun lassen. Wie schon beim vorherigen Kapitel machen eigentlich die zwei letzten Verse vom letzten Kapitel die Überleitung zu diesem Text. Darum möchte ich lesen 1. Korinther 5, 12 und 13. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut nun ihr den Bösen von euch hinaus. Es ist wieder die Überleitung zum nächsten Punkt von Paulus an Korinther, von der Ermahnung und von der Korrektur. Die Bibel betont ja sehr stark, wie der Organismus von der Gemeinde sich total unterscheidet von dieser Welt. Der Tempel Gottes, der Leib Christi, Brut Christi, ist etwas völlig anderes als alles, was es gibt in dieser Welt. Es gelten hier ganz andere Gesetze als in der Welt. Das Verhalten in der Gemeinde muss in vielen Beziehungen auch ganz anders sein. Ich kann nicht einfach das, was mir aus dem Alltag in dieser Welt so gewohnt und umgänglich ist, in die Gemeinde übertragen. Zum Beispiel, wenn ich mich empöre über einen Vorgesetzten, boykottiere ich ihn dann einfach, wo und wie das ich kann. Im weltlichen Leben vielleicht schon. Umgehe ich seine Führung, mache ich mich autonom. Das heisst, setze meinen eigenen Willen, meine Meinung um. Im Haus Gottes geht es völlig anders. Es gibt eine Hausordnung, wo wir uns daran zu halten haben, in Bezug auf unser Verhalten. Kolosser 3, 25, wollen wir lesen in diesem Zusammenhang. Wir lesen vom Vers 23 an, für den Zusammenhang zu sehen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Der Zusammenhang hier ist eben genau diese Autoritätsvorgaben. Vorher schreibt Paulus, ihr Frauen, ihr Männer, ihr Kinder, ihr Väter. Es hat einen Bezug zur Schöpfungsordnung von Gott, diese Aussage. Wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Jetzt wollen wir die Verse 1 bis 8 oder 9a lesen vom 1. Korinther 6. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu richten ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich's euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Paulus stellt hier in diesem kurzen Abschnitt 8 oder 9 Fragen an die Korinther, die seine Empörung und Missbilligung ausdrücken. Und es ist uns ja bewusst, dass es nicht die eigentlich des Paulus ist, die Empörung, sondern die Missbilligung des Geistes Gottes. Und zwischen diesen Fragen kommen noch Ausrufezeichen dazu, wenn wir sehen in Vers 6, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Vers 7. Es ist überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Vers 8. Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Ausrufezeichen. Wie könnt ihr nur so handeln? Diese Frage hören wir da von Paulus. Und zwar anbetrachts eurer Erlösung, anbetrachts eurer Stellung in Christus. Wie könnt ihr nur so handeln? Die Korinther gingen miteinander vor weltliche Richter, um zu ihrem Recht zu kommen, gegen ihren Bruder, gegen andere aus der Gemeinde. Und zwar wegen Äußerlichkeiten des Alltags, wegen Angelegenheiten dieses Lebens, wie er das formuliert. Und wenn da steht im Vers 1, wenn jemand, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, dieses Wort Beschwerde im Griechischen heißt Pragman, das bedeutet einfach eine Sache des Alltages. Pragmatisch kommt davon, nützlich, das, was mir Gewinn bringt. Also mit ganz normalen Alltagsangelegenheiten gingen sie vor die Richter dieser Welt. Und andererseits wollten sie ihren Mitmenschen Christus predigen. Was für ein Zeugnis vor der Welt. Sie sollten Streitigkeiten und auf geistliche Weise untereinander lösen. Das heißt nicht, dass sie einfach totgeschwiegen werden oder schöngeredet werden, die Schwierigkeiten. Gerade die Tatsache, dass sie damit vor weltliche Gerichte gingen, zeigt, dass es sich um Dinge des Alltagslebens handelt, um Angelegenheiten dieses Lebens und nicht um geistliche Dinge, nicht um unterschiedliche Meinungen zu Lehrfragen oder Irrlehren. Sonst wären sie damit sicher nicht zum weltlichen Richter gegangen. Auch der Herr Jesus hat ja klare Anweisungen gegeben, wenn ein Bruder sich in den Dingen des Alltagslebens an einem anderen versündigt. Genau in diesem Zusammenhang ist die Stelle aus Matthäus 18, 15 bis 18 zu verstehen. Wenn aber dein Bruder an dir sündigt, so geh zu ihm, sprich mit ihm unter vier Augen und weise ihn zurecht. Wenn er nicht hört, so nimm ein oder zwei andere mit. Und wenn er auch nicht hört, so sage es vor der Versammlung, vor der Gemeinde. Damals war noch die Gemeinde im Tempel gemeint. Daraus sehen wir, dass es völlig übereinstimmt mit dem, was Paulus hier sagt. Und dass auch gerade dieser Abschnitt in Matthäus 18 nicht die Art der geistlichen Leitung der Gemeinde beschreibt, sondern wie wir vorgehen bei Streitigkeiten untereinander in der Gemeinde. 1. Korinther 6 spricht also über diese gerichtlichen Streitereien unter Brüdern. Und Paulus verurteilt das scharf. Aber auf der anderen Seite heißt es ja nicht, dass ein Christ nie in die Situation kommen kann, wo er tatsächlich weltliche Rechtsprechung in Anspruch nehmen soll und muss. Und vielleicht sogar gegen einen Bruder, wenn nämlich das Vergehen derart schwer ist, in den Augen des Gesetzes des Staates, dass man sich strafbar machen würde, nicht anzuzeigen. Auch das gibt es. Aber darum geht es ja nicht, sondern eben um die Angelegenheiten des Alltages. Vers 4 und 5 zeigen uns dann, dass, vielleicht lese ich sie nochmal, wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu richten ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Auch in den Angelegenheiten des Lebens ist offensichtlich geistliches Urteilsvermögen und damit geistliche Reife gefragt. Oder andersherum ausgedrückt, wer geistlich unreif ist, fleischlich gesinnt ist, wird auch in den Alltagsproblemen nicht unbedingt die beste Beurteilung abgeben können. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wie ganz anders sollte doch die Haltung der Kinder Gottes sein als der Kinder dieser Welt. Und unser Vorbild ist ja der Herr Jesus selber. Und zwar seine Haltung als Mensch, als er auf dieser Erde war. Lieber Unrecht leiden, lieber sich übervorteilen lassen, als Unehre und Spott der Ungläubigen über den Namen Jesu zu bringen. Und hier geht es um Unrecht in unserem persönlichen Leben, vielleicht gegen unseren Ruf und so weiter. Es geht aber mit Sicherheit nicht um das geistliche Wohl und den Schutz der Gemeinde. Also so im Sinne, lass doch die und die gewähren, lass doch die Wölfe gewähren und lassen wir uns doch Unrecht tun. Nein, da haben wir ganz klar eine andere Anweisung. Es geht um das, was wir persönlich auf uns nehmen sollen. Dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, Römer 12 und so weiter, diese vielen Stellen. Vielleicht schlagen wir 1. Petrus 2 auf, ein ganz entscheidend wichtiges Kapitel im Neuen Testament. 1. Petrus 2. In Vers 12 steht, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und so weiter, Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen gebracht wird. Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Dann fällt auf in diesem Abschnitt, dass Paulus die Ungläubigen Ungerechte nennt. Im Vers 1, dass ihr euch bei den Ungerechten richten lasst. Und da schreibt er über die Ungläubigen. Es gibt ja tatsächlich eine gewisse gerichtliche Gerechtigkeit in dieser Welt. Es gibt einen Staat und es gibt eben die Einrichtung der Gerichte, die Dinge entscheiden und beurteilen. Und der sollen wir uns sehr wohl unterziehen. Und doch ist ja überall Korruption und Unrecht mit dabei. Denken wir an die ganze Geschäftswelt. Was da für Prinzipien herrschen. Und das macht uns so richtig bewusst. Wahre Gerechtigkeit wird erst mit der irdischen Herrschaft Jesu Christi realisierbar. Und es ist so sinnlos, wie das heute von vielen, auch von Missionsgesellschaften, danach getrachtet wird, sich für die Gerechtigkeit einzusetzen in dieser Welt. Das ist nicht unser Auftrag, sondern uns einzusetzen für die Verkündigung des Evangeliums. Er allein wird das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten auf dieser Erde. Es fällt auch auf, dass diese unreifen Geschwister in Korinth Heilige genannt werden von Paulus. Denn sie waren tatsächlich in ihrer Stellung in Christus auch heilig. Und das macht ja gerade die Verzweiflung von Paulus aus. Aber sie handelten nicht als das. Sie handelten so ganz anders. Und dann steht da diese unbegreifliche Wahrheit für uns noch. Die Heiligen werden die Welt richten. Die Heiligen werden sogar Engel richten. Wer von uns kann das erfassen? Sie werden mit dem Herrn Jesus auf die Erde zurückkehren und mit ihm regieren und richten. Einmal mehr spricht hier das Wort Gottes sich klar gegen die heute so verbreitete Philosophie aus, dass ein Christ nichts richten und beurteilen soll. Das stimmt nicht. Wir haben das schon im 1. Korinther 2,15 gesehen. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles. Der Jesus sagt den Juden in Johannes 7,24, fällt ein gerechtes Urteil. Und der Zusammenhang zeigt, dass er meint, aufgrund von Wort Gottes fällt ein gerechtes Urteil. Und das gilt auch uns. Und wir sehen aus dieser Stelle auch, dass die Vorsteher einer Gemeinde eine große Verantwortung darin haben, nicht irgendjemand in geistliche Dienste einzusetzen, sondern diejenigen, die sich bewährt haben, die geistlich qualifiziert sind. Wenn jemand Kinder anleiten soll oder Versammlung leiten soll und selber keine Treue und keinen Eifer für die Gemeinde hat, dann ist das einfach eine menschliche Einsetzung. Und es entspricht nicht der Hausordnung Gottes. Wir lesen noch die Verse 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden. In dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. In Vers 8 hat Paulus gesagt, stattdessen tut ihr Unrecht. Und jetzt diese Aussage, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Er will damit sagen, es kann doch nicht sein, dass ihr wiedergeboren seid, ihr die Wiedergeborenen mit neuem Leben aus Gott, die das Reich Gottes erben werden, dass ihr als Ungerechte weiterlebt, als solche, die Unrecht tun. Natürlich werden wir immer wieder von Sünde überrumpelt. Das wissen wir alle. Und dann braucht es, was braucht es dann? Immer das Gleiche. Bußfertigkeit, Sündeneinsicht und Reue. Und unser Herr wird uns wieder völlig reinwaschen. Immer und immer und immer wieder. Und aus diesem kurzen Abschnitt wird ebenfalls klar, nur wer wiedergeboren ist. Und der Vers 11 fächert uns auf, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Gewaschen, geheiligt, gerechtfertigt im Herrn Jesus und im Geist Gottes. Nur wer wiedergeboren ist, wird das Reich Gottes erben. Das heißt, hat ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Jeder Mensch ist ein verdorbener und verlorener Sünder. Und wenn da steht, und solche sind etliche von euch gewesen, dann wissen wir, dass wir alle verdorbene und verlorene Sünder gewesen sind. Aber nicht alle behaftet mit den gleichen Übeln, die hier aufgezählt werden. Und gerade mit dieser Aufzählung der Sünden gegen Gott in Vers 9 und 10 erinnert Paulus ja ganz stark woran? An das Gesetz. An die 10 Gebote. Fast alles, was er aufzählt, ist einem Gesetz, einem Gebot Gottes zuzuordnen. Und dieses Gesetz hat ja genau diese Aufgabe, die Menschen ihre Verdorbenheit vor Augen zu führen. Und wer eines der Gesetze bricht, ist schuldig am ganzen Gesetz vor Gott. Kein Mensch kann das Gesetz Gottes erfüllen. Das heißt, der Mensch muss von Neuem geboren werden. Das war genau das, was Jesus Nikodemus gepredigt hat. Dieser Mann, der ein Gerechter war in Israel. Ein Gerechter nach dem Maßstab Israels. Ein gerechter Mann. Und ihm hat der Jesus gesagt, niemand kann das Reich Gottes erben, der nicht von Neuem geboren wird. Du, Nikodemus, als wirklich vorbildlicher, gerechter Mann in Israel, es reicht nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Ja, wie soll denn das gehen? Hat der Nikodemus weitergefragt und ist zum Glück nicht einfach weggegangen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und er hat ihm so eindrücklich das Evangelium gepredigt dann. Der Mensch muss von Neuem geboren werden, um ins Reich Gottes zu kommen. Er muss eine neue Kreatur werden. Wir sehen auch hier, wenn ein Mensch in Unrecht und in Sünde weiterlebt, wenn er darüber keine Bußfertigkeit vorhanden ist, wenn kein Unrechtsempfinden vorhanden ist, so ist es ein Warnzeichen dafür, dass er nicht wirklich wiedergeboren ist. Auch der Wiedergeborene hat noch eine sündige Natur, einen gottfeindlichen Eigenwillen. Aber er ist immer wieder bereit dazu, diese sündige Natur mit in den Tod am Kreuz Jesu zu geben, sich überführen zu lassen, jeden Tag neu mit Christus gekreuzigt und mit ihm wandeln in der Neuheit des Lebens, Römer 8. Auch der Wiedergeborene wird sich immer noch zur Sünde hingezogen fühlen. Stimmt das? Ja. Auch der Wiedergeborene hat diese Trend in sich, dass er sich manchmal zur Sünde hingezogen fühlt, vielleicht die Sünde sogar noch liebt. Aber er kann nicht mehr glücklich sein in der Sünde. Er kann nicht mehr glücklich sein in der Sünde. Der Herr wird ihn züchtigen und das eigene Gewissen wird ihn schlagen. Vers 9 sagt, irrt euch nicht. Es ist eine laute Warnung durch den Geist Gottes. Das heißt mit anderen Worten, man kann sich irren. Man kann sich irren. Es würde nicht stehen, irrt euch nicht. Man kann sich selber betrügen in dieser allerwichtigsten Frage des Lebens. Bin ich wiedergeboren? Werde ich das Reich Gottes erben? Wir können Gewissheit darüber haben. Nicht aus unseren Gefühlen, aber aus dem Wort Gottes. Der bekannte Bibellehrer Matthew Henry hat Folgendes gesagt. Vor ziemlich genau 300 Jahren hat er das gesagt. Der Mensch hat einen starken Hang dazu, sich selber zu betrügen und anzunehmen, dass Gott so denkt und handelt, wie er selber als Mensch. Dass man durchaus in Sünde leben könne und dann in Christus sterben werde. Dass man ein Leben führen kann wie die Kinder des Teufels und dann in den Himmel zu kommen wie die Kinder Gottes. Sich selber zu betrügen oder auch betrogen zu werden, zum Beispiel von der Kirche, die predigt, wenn du das tust, kommst du in den Himmel. Wir kommen alle schlussendlich zum Vater dieser Welt und werden erlöst und so weiter. So betrogen zu werden in Bezug auf die ewige Errettung bedeutet nichts weniger als seine Seele zu verlieren im Feuersee. Klare Aussage von Gottes Wort. Aber Gott hat ja eben sein Wort gegeben als ein helles Licht, damit wir uns als Menschen und als Christen eben nicht betrügen und verführen lassen müssen. Es ist unser Licht. Das Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aber es sieht sofort anders aus, wenn ich vom Wort Gottes abweiche. Wenn ich lieber Traditionen glaube und das, was die Mehrheit tut. Alle machen es doch so. Aber das ist nicht das Wort Gottes, das ist nicht das Licht des Wortes Gottes. Wenn ich meine Meinung, meine Haltungen und Taten nicht mehr biblisch begründe und hinterfrage. Wenn ich die Haltung habe, ich muss nicht alles biblisch begründen können. Das ist ein gefährlicher Weg. Es ist unser einziges Fundament und Argumentarium, das wir haben als Kinder Gottes. Johannes 8 sagt der Herr Jesus wieder zum Volk und zu den Jüngern. Vers 31 und 32. Jesus sprach zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann erkennen wir die Wahrheit. Dann wird uns die Wahrheit auch völlig frei machen. Aber es gibt eine Voraussetzung. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Es ist offensichtlich auch möglich, nicht zu bleiben in seinem Wort. Oh, wie gut ist das möglich. Wie sehr können wir doch das heute beobachten. Und wie sehr tun wir gut daran, uns selber in erster Linie immer zu prüfen. Bleibe ich im Wort Gottes? Es wird hier in dieser Passage auch so herrlich klar, dass es niemand gibt, dass es keine Sünde gibt, keine noch so große Verdorbenheit, aus der Gott einen bußfertigen und reuigen Sünder nicht erretten könnte. Dank dem vergossenen Blut Jesu, dem vollbrachten Erlösungswerk Jesu am Kreuz, kann er jede Schuld und Sünde wegwaschen. Auch ein noch so zerstörtes Leben kann neu werden. Seine Kraft, sein Werk genügt. Auch ein Leben in der größten Finsternis. Ich denke, wir kennen alle solche Menschen. Manchmal schnürt es einem die Kehle zu. Menschen, die vielleicht ihr Leben in der Psychiatrie verbringen oder ähnliche Situationen. Wo menschlich gesehen keine Hoffnung besteht. Doch es gibt keine Situation, wo unser Herr nicht daraus erretten könnte. Die große Not und Finsternis in Korinth war die genau gleiche, wie wir sie heute um uns herum haben. Dämonische Einflüsse oder Götzendienst kombiniert mit Ehebruch, Unzucht, Hurerei. Es ist unsere Welt. Es ist unsere Welt. Der Bibelkommentar Bibelwissen sagt Folgendes zu dieser Stelle: Homosexualität und männliche Prostitution waren sehr ausgeprägt in der griechisch-römischen Gesellschaft. Von den ersten 15 römischen Kaiser ist von 14 überliefert, dass sie homosexuell waren. Wir finden hier diese zwei Ausdrücke in Vers 9 zu dieser Sünde, die diese Sünde beschreiben. Erstens, dass Weichlinge, das griechische Wort dafür ist Malakos, im Englischen heißt es effeminate und bedeutet eigentlich verweiblicht oder die perverse Haltung eines Mannes, sich wie eine Frau zu benehmen. Und es deutet die passive, die weibliche Seite der Homosexualität an. Und das andere Wort, Knabengender, auch wieder das griechische Wort, gibt Aufschluss, was gemeint ist. Arsenokoites heißt eigentlich mit einem männlichen Verkehr haben oder erzwingen. Und es beschreibt den aktiven Teil in einer homosexuellen Beziehung. Römer 1 ist ja die Textstelle, die die Verdorbenheit der Homosexualität richtig gehend aufrollt und auch aussagt, wie sie entstanden ist, mit sehr klaren Worten. Eine direkte Folge der Ablehnung und Verwerfung Gottes. Obschon sie ihn erkannt haben. Und dann ist in ihren Herzen diese unerhörte Verdorbenheit aufgestiegen. Und Gott hat sie dahin gegeben, richtig gehend. Selbst die Schutzdämme ihres Gewissens sind gefallen. Er hat sie dahin gegeben. In diese verdorbene Lust. Aber hier, die Betroffenen in Korinth, sie hatten Buße getan. Sie wurden zu neuen Menschen in Christus. Kein Sünder ist so verdorben, dass Gott ihn nicht retten könnte. Aber wenn Gott errettet, so verändert er auch. So verändert er auch. Als Gläubige sind wir nicht einfach homophob, wie man heute so oft hört. Oder eben hassen Homosexuelle. Genauso wenig, wie wir Götzendiener oder Räuber oder Trunkenbolde um ihre Sünde willen hassen. Aber wir glauben einfach der Bibel, dass Homosexualität Sünde ist und dass jeder Sünde Buße tun und von seiner Sünde umkehren muss, mit Gottes Hilfe, um Zutritt zu haben zum Reich Gottes und auch Zutritt zu haben zur Gemeinde, zu seiner Gemeinde. Und wir sehen auch aus dem Wort, dass diese Sünde in dieser Form eine ganz spezielle Sünde ist, weil sie so direkt gegen Gottes Schöpfungsordnung verstößt und Familie zerstört. Es ist gut, mit diesem Vers 11 jetzt aufhören zu können, wo uns dieses unbeschreiblich große Werk des Herrn Jesus an uns vor Augen gemalt wird. Da steht, ihr seid abgewaschen. Ihr seid abgewaschen. Durch Glauben passiert das. Durch Glauben werden wir von allem Schmutz abgewaschen. Durch das Bad der Wiedergeburt, sagt Paulus an Titus zum Beispiel. Im Blut des Herrn Jesus, Offenbarung 1, Vers 5. Es gibt nur ein Waschmittel, ein Lösungsmittel für Sünde. Und das ist das Blut Jesu. Und an einer anderen Stelle sagt die Bibel, dass unsere Sünden weggewaschen werden, dass wir rein werden, dass wir weißer werden als Schnee. Durch Glauben, durch die Gnade, durch das Blut Jesu Christi. Und die Taufe stellt ja diese Waschung bildhaft dar. Der alte Mensch bleibt im Grab, im Wasser. Und der neue Mensch in Christus steigt aus dem Wasser auf. Ihr seid geheiligt. Geheiligt heißt ja ausgesondert sein, abgesondert sein für etwas oder für jemanden. Wir sind geheiligt. Durch den Glauben werden wir ausgesondert für Gott. Wir sind jetzt verfügbar für seinen Willen, nicht mehr für den eigenen. Wir sind versetzt aus dem Reich Satans in das Reich Jesu Christi. Ihr seid gerechtfertigt, auch wieder durch Glauben. Das erste große Thema im Römerbrief. Durch Glauben wurden wir einfach gerecht gesprochen vor Gott. Die Gerechtigkeit Christi wurde einfach auf uns übertragen. Durch Glauben gerechtfertigt. Und wir wissen ja, Rechtfertigung ist ein juristischer Ausdruck. Der heilige Gott, der Richter des Universums, er kann uns heilig und gerecht sprechen. Warum? Weil Jesus unsere Sünde wegtrug. Weil er an unserer Stelle die Wiedergutmachung bezahlte. Das war ein juristischer Vorgang. An unserer Stelle für unsere überaus große Sündhaftigkeit vor Gott hat Jesus mit seinem Blut die Wiedergutmachung bezahlt. Und die musste bezahlt werden. Die musste bezahlt werden. Und dann wird unsere Stellung weiter beschrieben im Namen des Herrn Jesus. Und wir wissen, alles an unserer Rettung, alles am ewigen Leben, an unserer Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gott, verdanken wir ihm, diesem Jesus. Alles verdanken wir ihm, unserem Herrn Jesus Christus. Er ist ja unser Erlöser und unser Herr oder Herrscher. Weil genau das bedeutet sein Name. Jesus, Hebräisch, Jehoshua, heißt nichts anderes als der Herrscher ist der Retter. Oder der Retter ist der Herrscher. Das ist der Jesus, den wir verkündigen. Jesus, den Gekreuzigten, und keinen anderen. Jehoshua, der Retter, ist der Herrscher. Es gibt heute viele, viele, viele andere Jesus, die verkündet werden. Viele verschiedene andere. Und dann steht hier, in dem Geist unseres Gottes. Durch Glauben werden wir gerettet und von Neuem geboren. Und bei der Wiedergeburt werden wir versiegelt mit dem Geist Gottes. Dieser Geist Gottes vermittelt uns das neue Jesusleben in uns. Er versiegelt uns, er überführt uns. Er leitet uns, er hilft uns, unsere Errettung und Heiligung zu verwirklichen, wie wir in Philipper lesen. Was für eine Persönlichkeit ist der Geist Gottes in uns? Was für eine Persönlichkeit? Lesen wir zum Abschluss noch Jesaja 11, Vers 1. Nein, Vers 2. Lesen ab Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Wir wissen, der Herr Jesus ist gemeint. Und auf ihm wird ruhen der Geist. Und jetzt wird dieser Geist beschrieben, der auch durch die Gnade Gottes in uns wohnt. Wenn wir seine Kinder sind. In mir wohnt dieser Geist. In dir wohnt dieser Geist Gottes. Es ist der Geist des Herrn. Wissen wir, was das bedeutet? Dass der Geist dieses Herrn in uns wohnt. Es ist der Geist Jahwes. Es ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Es ist der Geist des Rats und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Von diesem Geist können wir 100% sicher sein, dass es der Geist Gottes ist. Vieles wird heute als Heiliger Geist bezeichnet. Schrecklichste Situationen werden als Geist Gottes gewirkt bezeichnet. Das ist weit weg von diesem Geist. Das ist der Geist Gottes. Der Geist der Furcht des Herrn. Wie sollten wir glauben, dass dieser Geist uns nicht mit allem ausrüstet, was wir brauchen? Dass wir nicht alles geschenkt bekommen haben, um unserem Herrn, eben wie wir es gelesen haben, in seinen Fußstapfen nachzufolgen. Er hat uns vollständig ausgerüstet, dieser Geist. Aber wir müssen den Platz räumen. Wir müssen den Platz sein, damit er das tut. Er gehört hinter unser Steuerrad und nicht wir selber. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich habe es nicht ganz verstanden und begriffen, was das bedeutet. Was das für ein Werk ist, das du an uns da hast. Herr, dein vollkommene Erlösungswerk, dass du Menschen aus der tiefsten Finsternis, Verkettung, Gefangenheit, dämonischer Gefangenheit, kannst rauslösen und kannst befreien und zu neuen Kreaturen machen. Unabhängig von der Grösse der Sünde und von der Vergangenheit. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass es Wahrheit ist. Wir danken dir, dass dein Wort allein Wahrheit ist. Und wir bitten, Herr, gründ du uns in deinem Wort. Gründ du uns in deiner Wahrheit. Dass wir in Wahrheit deine Jünger sein können. Und in deinen Fußstapfen dir nachwandeln. O Herr, und du hast uns den Geist Gottes gegeben, der Wohnung genommen in uns. Wir danken dir dafür. Und Herr, ja, gib uns doch das innere Realisieren, was es bedeutet, dass der Geist in uns wohnt, in mir wohnt. Herr, wer von uns soll da nicht erzittern über diese Tatsache und zutiefst demütigt und beugt werden, dass du wirklich hast Wohnung genommen in uns, Herr, durch deinen Geist. Wir danken dir dafür, wir preisen dir, wir loben deinen Namen dafür. Für deine Erlösung, für deine Versiegelung mit dem Geist. Und auch dafür, dass du uns führst und leitest durch deinen Geist. Dass wir wandeln nach deinem Wohlgefallen. Herr, wir wollen aus deiner Kraft leben und nicht aus eigener. Wir wollen den Platz räumen auf unserem Lebensthron. Du allein, Herr, kannst den Platz einnehmen. Und du willst ihn nicht teilen mit irgendetwas anderem. Herr, hilf uns, zu wachsen in diesen Wahrheiten. Bitte, geh du doch am Nein, jeden nachher, in den Sonntag, in die kommenden Tage, Herr. Mit deinem Wort, mit dem Wirken von deinem Geist, mit deinem sanften Führen und Leiten, aber auch mit deiner Klarheit, mit Stecken und Stab, so wie es du für richtig findest, Herr. Danke für dein grosses Erbarmen, für deine grosse Liebe zu uns, Herr. Amen.